Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Es war 1983 im Militärkrankenhaus in Sarajevo. Das war eine Stadt im ehemaligen Jugoslawien, heute ist es die Hauptstadt von Bosnien. Damals war es ein modernes Militärkrankenhaus, so sieht es heute aus, damals sah es auch so aus. Und ich war dort als Soldat, als Militärkrankenpfleger in verschiedenen Bereichen tätig, Hilfsbereichen natürlich. Als Soldat macht man halt alles, was die anderen nicht tun wollen. Und im Krankenhaus hatten wir auch eine kleine Farm. Also einer meiner Bereiche war auch am Wochenende, um die Tiere mich zu kümmern. Weil der richtige Hirte oder Versorger der Tiere war nicht da am Wochenende. Und so habe ich das am Wochenende gemacht. Die Tiere hat man gebraucht, zum Beispiel die Hasen, falls eine Epidemie entsteht. Und ich weiß nicht, was sie dann mit ihnen gemacht haben. Gab zum Glück keine. Und die Schafe, die hat man gebraucht um Blut. Die haben regelmäßig Blut gespendet, die Schafe, was man dann im Labor gebraucht hat für die Petrischalen, für verschiedene Kulturen. Ja, und so habe ich das gut geschafft, die Tiere zu füttern. Das war kein Problem. Aber eines Tages wollte ich mehr. Ich wollte etwas versuchen. Ich wollte ein bisschen Hirten spielen. Ich habe ihn gesehen, dass er im Park die Schafe rausgeführt hat. Und habe ich gesagt, na ja, jetzt kennen Sie mich schon und das wird schon klappen. Und tatsächlich, es ging sehr einfach, die Schafe rauszubekommen. Das Problem entstand, dass als sie draußen waren, dass sie sich zerstreut haben und überall rumgelaufen sind. Sie waren weder zusammen noch bei mir. Und so habe ich dann ein bisschen Sorge bekommen, was wird das? Zum Glück gab es ja einen Zaun. Außer vorne bei der Pforte, da war es offen, aber da waren Soldaten mit Schnellschusspistolen, also da konnten sie auch nicht unbedingt rauskommen. Aber was passiert? Werden sie tatsächlich auf die Straße gehen oder ins Krankenhaus? Zum Glück ist das nicht passiert. Ich habe dann, glaube ich, mit Freunden, anderen Soldaten sie irgendwann reinbekommen. Also mein Experiment hat nicht geklappt. Ein guter Hirte zu sein, ist nicht so einfach, wie ich das dachte. Aber was meint die Bibel, wenn sie Gott als Hirten darstellt, wenn sie von Hirten spricht? Genau das möchte ich heute betrachten im Psalm 23. Vielleicht werden jetzt einige Jungs sich sagen, naja, wieder eine langweilige Predigt, interessiert mich nicht. Aber ich möchte euch sagen, auch den Jungs und Teenagern unter uns, das wird vielleicht doch sehr spannend sein, was es mit dem Hirten auf sich hat. Ihr werdet überrascht sein. Ich werde es versuchen, in so 7 Schritten zu machen. Vielleicht so wie so eine Zwiebel ausschälen, so Schicht nach Schicht und uns versuchen zu zeigen, was ein Hirte zu tun hat. Nummer 1. Die Hirtenschule ist eine Eliteschule. Das können wir in der ganzen Bibel sehen, wenn wir das betrachten. Die Bibel zeigt uns, dass viele große biblischen Persönlichkeiten, Leiter, Patriarchen, Könige, dass sie zuerst die Hirtenschule gemacht haben und gelernt haben, gute Hirten zu sein. Jakob war 14 Jahre, hatte gearbeitet als Hirte, um sich auch seine Frauen zu erarbeiten. Josef hat mit seinen Brüdern auch Schafe gehütet. Ja? Jakob ist zu Israel geworden. Josef ist der Zweite nach dem Pharao geworden. Mose hatte 40 Jahre Schafe gehütet in der Wüste, bevor ihn Gott beauftragt hat, vielleicht einen der größten Leiter überhaupt zu werden, den die Welt jemals hatte. 40 Jahre Schafe. David wurde direkt vom Schafhirten zum Helden. Aber zuerst war er Schafhirt. Als ob uns Gott die Arbeit des Hirten seinen Führern wie eine Eliteausbildung, eine Charakterausbildung geben möchte. Mein eigenes Experiment hat gezeigt, ich habe nicht mal die ganz einfachsten Sachen gekonnt mit den Schafen. Die kannten mich nicht genug und ich sie auch nicht. Hirte sein ist wirklich nicht einfach, nicht mal das Einfachste. Geschweige in der Hirtenuniversität Gottes, die wir so in der Bibel sehen, da gibt es viele Level. Ich zeige euch mal 3 höhere Levels. Das erste, der echte Hirte, sagt die Bibel, ist athletisch und stark, powerful, mächtig. Und zugleich ein sensibler, fürsorglicher Mensch. Schaut mal in Jesaja 40. Lass uns mal lesen, Jesaja 40, wie jetzt Gott mit diesem Ideal, Hirtenideal, beschrieben wird. In Jesaja 40, Vers 10 und 11. Da steht, siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft über uns, über ihn aus. Also er hat einen starken Arm, er ist wirklich, wird hier als athletisch dargestellt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Merkt ihr, was die Bibel sagt? Er ist enorm stark auf der einen Seite, athletisch, hat viel Kraft und auf der anderen Seite ist er total sensibel. Das ist unfürsorglich. Wir haben in der Welt manchmal Menschen, die sind sehr stark und robust und athletisch, aber sie sind nicht sensibel. Und manchmal haben wir Sensibelchen, die sehr sensibel sind, aber schwächlich. Der Hirten, das Bild des Hirten, das optimal in der Bibel, bezieht beides ein. Zweitens, im höheren Level zeigt uns die Bibel, dass der echte Hirte kennt seine ganze Herde. Aber er kennt gleichzeitig auch jedes einzelne Schaf. Ist das nicht genial? Jesus zeigt das genau mit dem Hirtenbild in Matthäus 18, 12. Dort sagt er, wenn 99 Schafe da sind, aber eins verloren gegangen ist, dann geht der gute Hirte und sucht es, bis er es gefunden hat, egal wie schwer es ist. Er kennt das Schaf. Die Bibel sagt uns sogar, er ruft uns bei unserem Namen und sogar neuen Namen hat er für uns. So wird Gott als ein optimaler Hirte beschrieben, der an jeden Schaf interessiert ist. Und ich habe manchmal Fragen gehört von manchen Glaubensgeschwistern, die gesagt haben, ja, Gott liebt die Gemeinde, sein Volk, aber liebt er mich persönlich? Ja, das Hirtenbild zeigt uns, er ist an dir persönlich interessiert. Es geht ihm wirklich um dich als einzelne individuelle Person. Das lernen wir aus dem Hirtenbild. Drittens, das schwierigste, das härteste Level ist, dass dieser echte, gute, starke, athletische, powervolle Hirte bereit ist, so viel Verantwortung für dich zu übernehmen, dass er bereit ist, sich für seine Schafe zu opfern. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte, weil ich bereit bin, mein Leben für euch zu geben. Was für ein Level. Merkt ihr, was für eine Eliteschule die Hirtenschule ist? Das muss man erstmal jemand sagen, ja, das bin ich hier beschrieben. Oh, da habe ich noch viel zu wachsen. Zweitens, Hirtenprogramm ist ein Wellnessprogramm, würde ich das heute übersetzen in die heutige Sprache. Das ist ein Wellnessprogramm. Lass uns mal lesen, was uns Psalm 23, wie er beginnt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Liebe Geschwister, das ist Wellness, was hier beschrieben wird. Sogar die Farben, der Geschmack, alles wird hier gezeigt. Die Geräusche, stille Wasser, ja. Manche trinken gerne stilles Wasser, ja, gesundes, stilles Wasser. Ja, dahin führt er uns und grüne, satte Auen. Ist das nicht schön, dass Wellness-Programm hier angesagt ist? Nichts mangeln. Was bedeutet das? Mir wird nichts mangeln. Habt ihr euch mal gefragt? Meint das Gott ernst oder so nur halb ernst? Ja, man könnte sagen, es kann mir einigermaßen gut gehen. Es kann mir relativ gut gehen. Oder es geht mir sehr gut, ziemlich gut. Aber die Bibel sagt heute hier im Psalm, es wird mir nichts mangeln. Das ist perfekt. Versteht ihr? Das ist Wellness. Wenn ich mal einen schweren Arbeitstag hatte oder ein schweres Arbeitsjahr, was machen wir dann? Oh, wir freuen uns auf den Feierabend oder wir freuen uns auf den Urlaub. Und der soll so gut wie möglich sein. Da soll alles passen irgendwie. Ja? Dann geht man in eine Traumlandschaft in Österreich zum Beispiel. Ja, hier gibt es solche Traumlandschaften. In ein Wellnesshotel mit Thermalbad. Und da darf nichts fehlen, damit wir uns total wohlfühlen, oder? Wenn ich in die Therme gehe, dann reicht mir auch nicht nur das warme Wasser. Sondern ich brauche die richtige Temperatur in der Luft. Wenn es zu kalt ist, nee, würde ich nicht gerne hingehen. Ich brauche sogar, es muss sogar ästhetisch, es muss schön sein, dass ich mich richtig wohlfühlen kann. Am besten noch Lichteffekte im Wasser. Und dann natürlich meine MP3-Player mit meiner Lieblingsmusik. Oh, das entspannt, ja. Und dann werde ich irgendwann hungrig und dann das Essen, was mir meine Frau macht. Und sie weiß genau, wie sie mir das macht. Wie die Sandwiches belegt sind, sogar mit den kleinen Gürkchen und so weiter. Und am besten noch ein kleiner Nachtisch. Ja, versteht ihr? Es darf nichts mangeln. Und manchmal, wenn etwas fehlen würde, es wäre nicht perfekt. Um das geht es hier. Mir wird nichts mangeln. Das ist ein Wellnessprogramm. Nicht umsonst kommt die ganze Wellnessbewegung letztendlich vom Christentum. Studiert mal die Adventbewegung, woher die Wellnessbewegung kommt. Ja, Gott hat sie angelegt in der Bibel. Das ist die Idee. Er erquickt meine Seele, Vers 3. Die Seele steht im Fokus. Das heißt, unser ganzer Mensch steht bei Gott im Fokus. Wie geht es uns? Geht es uns wirklich gut? Haben wir Wohlbefinden? Nicht nur innerlich, äußerlich und innerlich. Wellness. Merkt ihr, liebe Geschwister, Psalm 23 ist wie ein Kriterium der richtigen Religion oder meiner Gottesbilder. Wie viele falsche Gottesbilder haben wir? Menschen, die Gott sehen als jemand, der nur asketisch, streng, hart, fordernd ist und unsere wahren Bedürfnisse nicht wahrnimmt. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte nicht in den Himmel, da wird es vielleicht gar nicht das geben, was ich mir wünsche. Falsches Bild von Gott. Er quickt meine Seele, ja, und er nimmt meine Bedürfnisse ernst. Wenn man genau das Leid vieler Menschen analysiert, ob das in einer Ehe Probleme sind, ob es zwischenmenschliche Konflikte sind, die wir haben, seelische, körperliche Krankheiten, die wir haben, ob es zwischenstaatliche Probleme und Streitereien sind, Kriege, wisst ihr, was oft dahinter steht, wenn wir es genau analysieren? Unbefriedigte seelische Bedürfnisse. Das steht oft dahinter. Gott sorgt vor, er möchte uns unsere tiefen seelischen Bedürfnisse und Sehnsüchte erfüllen. Mit Wellnessprogramm. So wird Gott beschrieben in diesem Psalm. Gott hat ein komplexes Chemiewerk in uns geschaffen, mit vielen Drüsen und so weiter, um in unserem Gehirn eine ganze Kaskade von Neurotransmittern, Hormonen explodieren zu lassen, um uns glücklich werden zu lassen. Das hat Gott designt. Das kommt nicht von uns oder von der Evolution. Wisst ihr, dass sogar Gott innere Drogen geschaffen hat? Was? Drogen kommen von Gott? Nein, nicht die äußerlichen unbedingt für uns gedacht, aber innere. Das hat man in den 70er Jahren gefunden, als so die Hippie-Bewegung war und viele Drogen genommen wurden. Und dann hat man untersucht, ein bisschen genauer im Gehirn und gesehen, die Drogen, einzeln welche Morphine oder Marihuana, die passen im Gehirn an den Zellen wie ein Schlüssel in Schlüsselloch. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat man untersucht, bis man gefunden hat, dass es innere Drogen gibt. Und die nannte man dann Endorphine, innere Morphine, die da sind, um uns glücklich zu machen, um uns in euphorische Stimmung zu bringen. Die da sind, um den Schmerz wegzunehmen und zu blockieren, wenn ich großen Schmerz in dieser Welt habe. Ist das nicht interessant? Gott hat sowas geschaffen. Und wenn ihr sehen wollt, wo das steht, wie das angedockt wird, dann könnt ihr Psalm 1 lesen, ihr könnt aber auch Sprüche 5 oder Prediger 9 lesen. Dann werdet ihr sehen, wann diese inneren Drogen aktiviert werden. Aber Drogen, die ohne Nebenwirkungen sind, die nicht schaden. So hat Gott den Menschen geschaffen. Wellness. Erquicken. Das Wort erquicken, liebe Geschwister, wenn wir ins Hebräische anschauen, bedeutet eigentlich zurückkommen. Von wo zurück? Heute sprechen wir in der Resilienzforschung, wie widerstandsfähig ein Mensch ist. Resilienz ist etwas wie ein Schwamm, wenn wir ihn zusammendrücken, der kommt wieder in seine ursprüngliche Form. Das ist so ein bisschen der Sinn hier. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Die ursprüngliche Form war im Paradies. Dahin möchte uns Gott bringen, schon heute, so weit wie möglich, dass wir spüren dieses Glück und diese Freude. Er quickt meine Seele. Satan möchte uns mit künstlichen Drogen kurzen Effekt geben und zerstören das Gehirn. Aber Gott möchte uns langfristig glücklich machen. Mit den originalen Drogen, mit den originalen Mitteln, die er dafür geschaffen hat. Für den guten Hirten ist nur das Beste gut genug, das Original, nicht die Fälschungen. Das ist ein Charakter, um deines Namens willen. Name bedeutet in der Bibel wie eine Firma, wie ein Logo, wie eine Marke. Das ist seine Marke. Ja? Wenn ihr manchmal Kataloge vielleicht schaut von einem Hotel oder Wellness, dann steht dort, ja, das, wir bieten Ihnen das an. Ja? Dieses paradiesische Gefühle und Verwöhnprogramm und so weiter. So steht es hier auch. Das ist sein Name. Der kann nicht anders. Das ist sein Charakter. Der möchte uns glücklich machen. So hat er uns geschaffen. Drittens, der Hirte ist auch ein Held. Der Hirte in der Bibel ist nicht nur einer, der für mein Wohlbefinden, für die Wohlbefinden der Schafe sorgt, sondern er ist auch ein Kämpfer, ein tapferer Kämpfer und unter Umständen auch ein Held. Die Schafe benötigen manchmal einen mutigen Hirten, einen Helden. Sie sind Nutztiere. Ja, und manchmal sind sie so hilflos, wir haben das manchmal gesehen am Deich in Norddeutschland, dass manches Schaf fällt so um auf den Rücken und das kann nicht mal sich selbst drehen. Das bleibt da liegen und würde sterben und dann kommt der Hirte und dreht es um. So hilflos. Und manchmal gibt es auch dumme Schafe oder dumme Phasen, wo sie sich dumm verhalten und manche Schafe machen dem Hirten sehr viel, da muss er sehr viel Energie und Gefahr auf sich nehmen, um sie wieder zu retten, wohin sie geflohen sind. Vielleicht in unwegsames Gelände, vielleicht irgendwo in die Serpentinen, in felsiges Gelände oder in einen Brunnen gefallen, in eine Falle getappt. Vielleicht von wilden Tieren bedroht worden. Und da muss der Hirte manchmal zum Helden werden, für seine Schafe. Wir Menschen brauchen genauso einen Helden. Auch wir sind manchmal dumm und hilflos in manchen Situationen. Oder hilflos und dumm, besser so. Ja, man muss nicht dumm sein, um hilflos zu sein. Wir sind oft hilflos. Wir brauchen einen Helden. Und ich glaube, dass Gott in unser Herz ein Bedürfnis nach einem Helden programmiert hat. Und das bin ich sehr, sehr sicher. Ich habe sogar selbst untersucht, diese Fragen. Und diesen Helden gibt es in verschiedenen Arten und Formen, auf die verschiedene Menschen eingehen. Manche lieben erstmal in der Jugend zum Beispiel Sportler, Cristiano Ronaldo oder Schweinsteiger, Hamilton und Klitschko, wie sie alle heißen. Oder irgendwelche Extremsportler, wie hier in Österreich, Felix Baumgartner, der von 39 Kilometer runter aus der Stratosphäre irgendwo runterspringt, mit 1300 Kilometer durch die Luft fliegt, nur mit Anzug. Ja? Das sind für manche Helden, die bewundern manche Menschen. Wow, was für ein Held. Manche anderen sind anders geartet und bewundern politische Aktivisten, Freiheitskämpfer wie Nelson Mandela oder Wohltäter, Mutter Teresa oder Whistleblower wie Edward Snowden. Manche Wissenschaftler bewundern Wissenschaftler, Nobelpreisträger oder einen Einstein oder Edison. Wow, das waren Helden, das sind richtige Helden der Wissenschaft. Ja? Oder manche anderen Propheten, Elia, Daniel und so weiter. Wenn wir aber keine realen Helden haben. Was passiert dann? Dann bauen sich die Menschen einen Götterberg, einen Olymp, wo sie ihre Helden, ihre Wünsche in sie reinprojizieren, inklusive der Verdorbenheiten manchen. Oder man nutzt einfach die Medien. Man kann heute in der Film, gerade in der Film- und Medienindustrie seit einigen Jahrzehnten feststellen, wie tief dieses Bedürfnis ist. Und einer als Ersten, der das vorgestellt hat, war Joseph Campbell. Und der hat gezeigt, dass jeder Film und auch Computerspiele heute dieses Schema eingebaut haben müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Es beginnt in der normalen Welt und dann geht es nach rechts durch verschiedene Schritte und Schwellen bis tief in die Krise rein, sogar bis in den Tod oftmals und bis in das Opfer. Und dann kommt es zur Verwandlung, zur Versöhnung, zur Rückkehr. Das ist das Schema des Hollywoods-Films seit Christopher Vogler. Jeder Film, erfolgreicher Film, muss es integrieren. Und manchmal gibt es so viele Helden, wie in einem Film 2019, Avengers Endgame, 39 Helden. Aber der Film wurde mit Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er hat knapp 3 Milliarden Dollar eingespielt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Warum? Weil das tief viele Menschen irgendwo diese Heldengeschichte trifft. Wenn Menschen keine echten Helden brauchen, dann suchen sie sich fiktive. Gibt es in der Bibel, gibt es echte biblische Helden? Brauchen wir die? Gibt uns Gott echte Helden? Viertens. Lange vor Hollywood hat Gott uns in der Bibel schon echte Helden gegeben. Leider gab es Prediger und manche gläubigen Menschen, die die Bibel weichgespült haben, die nur die eine Seite betonen und nicht diese Seiten, die es auch in der Bibel gibt. Die haben nicht alles ernst genommen, was die Bibel sagt. Wisst ihr was, liebe Jungs, David hatte 30 Helden, die beschrieben werden in der Bibel. Die waren außerordentlichen. Und 3 waren Superhelden, würden wir das heute nennen. Einer war Jeschoboam, der schwang sein Speer über 300 Mann, sagt die Bibel. Aber wisst ihr, was die 3 Mal gemacht haben? Ich muss euch eine kurze Geschichte erzählen. Die könnt ihr in 1. Chroniker 11 lesen. Es war Krieg. Es war Krieg und Saul hat David mit seiner Armee verfolgt und David hat sich versteckt. Aber David war in Bethlehem geboren und er kannte die Quelle, wie lecker sie war, das Wasser von der Quelle seiner Stadt. Und so hat er auf einmal das Bedürfnis bekommen, oh, uns hat seinen Freunden das gesagt, den Helden, ich würde so gern Wasser aus der Quelle trinken in Bethlehem. Aber in Bethlehem war er jetzt belagert, so wie Kiew belagert ist von der Armee, so war Bethlehem belagert. Das war jetzt die Lagerstätte Sauls und seiner Truppen. Diese drei Helden haben gesagt, wir machen David eine Freude. Die sind zum Feind reingegangen, mitten in sein Lager, haben Wasser geholt aus dieser Quelle bei den Feinden und sind zurückgekommen zu David. David, hier ist das Wasser von Bethlehem, von deiner Quelle. Willst du das trinken? David ist erschrocken und gesagt, ich kann das nicht trinken. Ihr seid um euer Leben zum Feind. Das ist ja total verrückt, was ihr gemacht habt. Aber nicht nur verrückt. Wie fähig seid ihr denn? Was für Helden seid ihr, dass ihr euch getraut habt, zum Feind mir Wasser zu holen? Ich trinke das nicht, ich opfere es Gott. Das ist so groß, dass ich es nur Gott opfern kann. Boah, was für Helden. David selbst war ein großer Held, sagt die Bibel. Aber wisst ihr, wo er das gelernt hat? Bei den Schafen, als Hirte. Er hat gelernt, mit Raubtieren zu kämpfen. Und Raubtier ist nicht ein Fuchs. Ja, es sind auch Raubtiere. Oder eine Katze oder ein Marder. Auch nicht ein Pitbull oder Rottweiler, sondern David hat gegen einen Bären gekämpft und gegen einen Löwen. So war David. David hat als Hirte gelernt, Held zu sein. Im Psalm 18,33, manchmal haben wir ihn sehr schnell schon vergeistigt, diesen Psalm. Das kommt danach. Erstmal, was steht da wirklich? Psalm 18,33, Gott umgürtet mich mit Kraft und vollkommen macht er meinen Weg. Das sagt, er gibt mir Power zunächst. Was für ein Training hat David wohl da gemacht? Ja, er macht meine Füße dem Hirschen gleich. Das Zweite, was wir brauchen beim Krafthelden, sind oft Körperkoordination. Das beschreibt er später nochmal im Psalm. Der hat den Körperkoordination, wie ein Hirsch. Und er lehrt meine Hände des Kämpfens und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Was? Gott hat den Bogenschießen gelernt? So sagt er es. Ich darf es nicht widerrufen, wenn es so steht, ja. Das heißt, das breite Panorama eines Hirten in der Bibel ist nicht nur kuscheln und sensibel. Ja, das gehört auch dazu, aber auch ein Held. Einer, der sich was traut und der es auch kann. Und die Abschlussprüfung war Goliath. Aus diesem Kampf mit Goliath können wir Psalm 23 besser verstehen, dass wir spüren, was er uns da sagen will. Im Vers 4 steht, und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich keinen Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist da. Aber Gott wird beschrieben auch mit zwei Waffen. Und ich möchte euch die kurz erklären, wie sie beschrieben werden. Weil nur so können wir verstehen, was uns der Psalm sagen will. Waffen sprechen ja von Krieg. Und wir haben jetzt gesehen, bei dieser Krise gestern, haben wir gehört, jemand hat gefragt, Deutsche Generäle, was wäre, wenn Deutschland jetzt angegriffen werden würde? Wären Sie bereit? Und ein General hat gesagt, nein. Punkt. Auf einmal die Politiker, inklusive der Grünen, sagen, oh, wir müssen Waffen, wir müssen die Armee stärken. Merkt ihr, wenn Angst entsteht, da wird Thema Waffen sogar in Parteien, wo man nie gedacht hat. Ja, das ist eine natürliche Reaktion. Wenn Menschen Angst haben um ihr Leben, auch die Bibel sagt, ja, dann muss das Schwert da sein. Um das Gute zu schützen. Und das sehen wir, seht ihr, und das ist der Zusammenhang. Da war Angst, da war etwas Schlimmes und das versucht uns Psalm 23 zu sagen. Was dein Stecken und das hebräische Wort Schewet heißt Stamm, Stab, Stock, Rute, Zepter, Spieß. Es ist eher eine Kampfwaffe zum Kämpfen. Aber dann gibt es noch den zweiten Begriff, dein Stab mit Schenet. Das ist ein Rohrstab oder eine Gehhilfe oder ein krückenartiger Stab. Manchmal ist es sogar ein Hilfsmittel göttliches. Zum Beispiel Lisa legte deinen Stab auf jemanden, der gestorben ist, ein Junge, der gestorben ist. Und was ist passiert? Den Stab hat er gelegt und nachher sich selbst draufgelegt. Und es gab ein Wunder. Das ist fast so wie in manchen Computerspielen, was man heute anwenden möchte, so mit Zauberkräften und so. Das ist was ganz Besonderes, was uns hier genannt wird. Gott hatte auch seine Waffen, seine Hilfsmittel, die hier in Psalm 23 beschrieben wurde. Und Davids stärkster Feind hieß Goliath. Für seine, der war bekannt, schaut mal, für seinen Speer alleine hat er ein Schaft benötigt, also wo man ihn reinlegt. Der war, die Bibel sagt, wie ein Weberbaum, der ist ja so ungefähr dick. So alleine war sein Waffensache, wo er sie reingesteckt hat. Ja? Dann hat er einen Panzer, über 50 Kilo. Goliath war über 3 Meter groß. Habt ihr schon mal so einen Menschen gesehen? In Marvel, Hulk, der Held ist 2,60 Meter, ziemlich bescheiden dagegen. Ja? Ja, im Kampf mit Goliath braucht man gute Waffen. Die können trösten. Und dritter Begriff, Tal des Todesschattens. Das Tal des Todesschattens hatte bei David auch etwas mit Krieg zu tun, mit Angst, mit großer Angst, weil Krieg ist, ja, weil jemand uns bedroht. Und diese Woche wurden wir sensibilisiert, was für Gefühle in uns entstehen, wenn wir sehen, stellt euch vor, eure Stadt wird angegriffen mit Panzern. Wir bekommen Angst. Die Menschen fliehen, haben wir heute gehört auch. Ja, und hören es, die Menschen wollen weg oder sie verstecken sich in den Keller oder im Bunker. Weil Krieg Angst erzeugt in uns. Das ist der Zusammenhang vom Psalm 23. Schaut mal die Situation damals, wie sie gewesen ist. Warum der Psalm auch hier von Tal des Todesschattens spricht. In 1. Samuel 17, 1 bis 3 lesen wir. 1. Samuel 17, 1 bis 3. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho nach Juda und lagerten sich bei Ephesdam im zwischen Socho und Aseka. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten es in Terebintental. Und sie stellten die Philister gegenüber. Und dann sagt Vers 3, und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an dem anderen Berg jenseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Ich versuche euch das bildlich zu zeigen. So ungefähr sah das aus. Das war hier in diesem Tal. Das ist ein Bild. Und seht ihr, die Philister waren auf der Seite des Gebirges und die Israeliten auf der Seite. Und da dazwischen war das Tal der Terebinten. Das war das Tal, von dem die Bibel spricht. Und jetzt schaut mal, wie es weitergeht. Und Vers 8, und Goliath wird jetzt beschrieben, er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister, der die Knechte Sauls und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt mir ein Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Er war jetzt im Tal. So, hier ist die Bühne, das ist die Kampfbühne, dieses Tal. Das Volk und David war in einer Art Tal des Todesschattens. Und schaut mal, und jetzt kam David und in Vers 42 lesen wir, als aber die Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er jung war, weil er rötlich war, schön von Aussehen. Ja, der sah nur nett aus. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und sagte, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels, des Tieres gebe, des Feldes. Merkt ihr, was hier passiert? Todesangst. Todesangst. Tal des Todesschattens bedeutet, die Geier warten schon hier auf dich. Ich werde dich platt machen. Ich mache dich jetzt zu Futter für die Geier. Das ist die Aussage. Das ist hier die Bedeutung. Aber interessant, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Jugendliche, nicht ein Elitesoldat von Saul, sondern der junge Hirte David war der Einzige, der sich getraut hat, Goliath entgegenzutreten. Und das ist wichtig. Der biblisch-historische Kontext ist zunächst wichtig. Wie wollen wir unseren Jugendlichen, unseren Jungs auch helfen, denen die Medien so anziehen, wenn sie keine Alternative, eine echte Alternative der echten Helden haben? Wir müssen das auch ihnen zeigen, was sagt. Wie sollen sie nachher verstehen, wenn Jesaja 42 steht, der Herr wird ausziehen wie ein Held. Der Herr, oder in Sephania 3, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. So ein Held ist das. Der uns auch von den bittersten Feinden rettet. Dafür müssen wir verstehen, was uns Gott versucht zu zeigen. Fünftens, die emotionale Ebene. Wenn wir den genauen historischen Kontext lesen, dann sehen wir, wir bekommen Angst. Das ist ja fast wie ein Traum, eine Situation, in der ich nicht weiß, komme ich da lebend raus. Aber auf der anderen Seite kann es genau im Tal des Todesschattens total emotional wohltun und beruhigend werden, wenn ich weiß, da ist jemand, der kämpft für mich. Oder da ist jemand, der tröstet mich wenigstens. Mir hat eine Sportlerin erzählt, die vor einigen Jahren einen schweren Unfall hatte und operiert werden musste, und ein Draht ist durch den Arm gegangen, also musste ich hier befestigen ihren Bruch. Aber der Draht ist gewandert, zunächst in die Lunge, und da war sie im Krankenhaus fast gestorben, und nachher, ein paar Tage später, ist er nochmal abgerutscht und ins Herz, in die Aorta gewandelt, bis zum Herzbeutel. Und sie ist in einer großen Aktion, hat man sie versucht zu retten, und in der Uniklinik das raus, also das Herz hat sich mit Blut gefüllt. Und sie ist fast gestorben. Man konnte sie nicht mal eine Narkose geben, weil sie war so schwach, sie wäre gestorben. Permanent war sie wach und wieder ohnmächtig. Und sie beschreibt das und hat erzählt, wie sie gekämpft hat, in welcher Panik, in welcher Todesnähe sie war. Sie hat abgeschlossen mit dem Leben. Sie hat gehört, wie die Ärzte gerungen haben, und die Nadel ging nicht durch über die Leiste rein, also von den Gefäßen. Und sie hörte, als sie wach war, die Nadel verbiegt sich, weil sie so ein starkes Herz hat als Sportlerin. Ja? Und irgendwann fluchen sie schon und sagen nicht, und dann versuchen sie es nochmal, es klappt. Aber wisst ihr, was sie auch gesagt hat? In diesem Todeskampf gab es eine Krankenschwester, die bei ihr war, ihr die Hand genommen hat, sie gestreichelt hat und ihr einfach ein freundliches Gesicht gezeigt hat. Sie konnte sich nie vorstellen, was das bedeutet, nicht allein zu sein in so einer Situation, bis sie es erlebt hatte. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Gott kann manchmal durch eine Krankenschwester zu uns kommen. Oder er kann auch direkt kommen. Als meine Mutter schwer krank war, zwei Jahre bevor sie gestorben ist, später ist sie zerfallen am Körper, das Bein wurde amputiert. Aber als sie wusste und im Krankenhaus war, hat sie uns berichtet, ganz schüchtern, weil was so unglaublich ist, als sie ganz niedergeschlagen war, kam jemand in Weiß, aber nicht eine OP-Schwester oder jemand, sondern sie wusste, das ist Jesus. Und der stand ihr bei und hat ihr Kraft gegeben. Versteht ihr, das hat ihr so viel bedeutet in den nächsten 2 Jahren, dass sie Besuch hatte von ihrem Heiland. Ja, Gott sorgt für unsere Bedürfnisse, aber nicht nur für unsere Bedürfnisse, auch wenn es uns ganz schlecht geht, sagte er, auch wenn es nicht ändern kann jetzt noch oder es geht aus irgendwelchen Gründen nicht, wie wir Hiob lesen können. Gott wird bei uns bleiben. Und schaut mal jetzt die Grammatik an. Er beginnt, der Herr ist mein Hirte, dritte Person Einzahl, aber jetzt im Tal des Todesschatten, in Vers 4, wenn es mir ganz schlecht geht, wird gewechselt, denn du bist bei mir, zweite Person Singular. In der Krise möchte uns Gott besonders zeigen, wie er nahe ist. Sechstens, schauen wir uns die Sprachstruktur etwas tiefer an. Jetzt werdet ihr sehen, warum unsere Studenten hier Hebräisch lernen müssen. Ja, es ist interessant, wenn wir den Psalm anschauen, dann sehen wir, dass es, dann sieht das so aus in Hebräisch. Aber erschreckt euch nicht, das macht nichts. Und jetzt, wenn ihr das seht, dann ist interessant, im Psalm zu sehen, wenn wir jetzt die Einleitung wegnehmen, also Psalm Davids, wo ist die Mitte des Psalmes? Hier ist sie. Dieses Wort heißt in Hebräisch Atah, dieses rote Wort. Und wisst ihr, was die Mitte des Psalmes ist? Du. Da, wo der Psalm weckt, denn du bist bei mir. Und der mittlere Satz ist, denn du bist bei mir. Ki Atah Amadi. Und jetzt gibt es noch etwas Interessantes. Das heißt, das ist das Zentrum, denn du bist bei mir, ist das Zentrum des Psalmes. Aber jetzt schaut noch mal was Interessantes an. In der Hebräisch ist es so ähnlich wie in Latein, aber in Hebräisch hat jeder Buchstabe auch eine Zahl, ist eine Zahl. Das heißt, potenziell jedes Wort, auch mein Name oder so, hat auch einen Zahlenwert. Und was denkt ihr für den Juden, was ist der wichtigste Name, der wichtigste Wort? Yahweh. Und Yahweh hat, diese Buchstaben ist die Zahl 26. Wenn wir jetzt von der Mitte zählen, dieses Satzes, zählt ihr nach vorne, nach hinten, es ist immer 26. Als Gott würde sagen, schaut mal, hier sogar steht Yahweh oben, und jetzt umrahmt das noch mit den Strukturen, sagt, du bist von hinten und von vorne umgeben, so wie Psalm 139 sagt, von hinten und von vorne hast du mich umgeben. Du hast deine Hand auf mich gelegt, so wunderbar ist diese Erkenntnis für mich zu hoch. Wie schön, wie tief ist dieser Psalm. Und jetzt schaut mal, siebtens, heilsgeschichtliche Struktur. Paulus sagt in 2. Korinther 3, in der Bibel, im Alten Testament gibt es noch eine tiefere Ebene, da ist noch eine Decke drauf. Wir müssen sie runternehmen, die wird nur mit Jesus beseitigt. Jesus sagt auch, die Psalmen sprechen von mir. Der Psalm 23 beginnt oben im Paradies, wo alles perfekt war, perfekte Wellness. Und dann kommt der Sündenfall in 1. Mose 3. Und dann sind wir im Tal des Todesschattens. Aber jetzt schaut mal, was uns gesagt wird, als Jesus in die Welt kam in Matthäus 4, Vers 16. Matthäus 4, Vers 16. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Schattens des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus, das Reich Gottes zu predigen. Merkt ihr, Psalm 23 wird ins Neue Testament transportiert und gesagt, wir alle sind in diesem Tal. Ob wir jetzt eine Lebenskrise haben oder nicht, wir alle sind im Tal des Todesschattens. Und Jesus kam und hat Licht gegeben. Und Jesus ist jetzt der Held, der uns rausholen kann, der gute Hirte. Und das war nicht so einfach, auch wenn es schwer war. Da hat nicht ein Stein und eine Schleuder war nicht genug, um den Feind zu besiegen. Um den Feind zu besiegen, passierte das, was wir im Hebräerbrief lesen, zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 14 und 15. Weil nun Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise teilgehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch in der Knechtschaft unterworfen sind. Merkt ihr, liebe Geschwister, die Waffe war sein eigener Tod, das Opfer. Er musste draufgehen, er musste bezahlen. Das sagt uns die Bibel. Damit er uns befreien kann von der Todesfurcht. Welche Todesfurcht hat er durchgemacht? Das können wir in der Bibel an anderen Textstellen lesen. Seht ihr, es war nicht genug, nur Hirte und Held zu werden. Der Held musste weiter. Er musste das Lamm werden. Und nicht irgendwelche, sondern das Opferlamm. Nur so konnte er uns retten. Warum? Warum hat er das gemacht? Warum hat unser guter Hirte sein Leben für uns gegeben? Weil wir ihm so wertvoll sind. Weil du ihm so wertvoll bist. Weil du ihm nicht egal bist. Vielleicht befindest du dich gerade eben in einer persönlichen Tal des Todesschattens. Vielleicht geht alles bergab. Vielleicht bist du krank, vielleicht hast du ein Trauma erlebt, vielleicht hast du viel Trauer, vielleicht bist du depressiv. Vielleicht hat dich die Sünde überwältigt. Vielleicht hast du Verwandte in Kriegsgebieten, ob Soldaten oder andere in Russland oder in Ukraine. Vielleicht macht dir die Corona-Situation Angst wegen deiner Arbeit, wegen deiner Gesundheit. Verzweifle nicht. Lass dich trösten. Höre auf sein Wort. Meine Schafe hören auf mein Wort. Achtens und letztens. Es wird nicht bis 10 gehen, nur bis 8. Die Zeit ist vorangeschritten. Am 28. Januar 1996 geschah das schwerste Unglück in der Geschichte der amerikanischen Raumfahrt. Es begann ja alles so gut. Zum ersten Mal konnte eine Lehrerin sogar mitfliegen, eine Nicht-Astronautin, im Schnellkurs zur Astronautin geworden. Es war ein Programm, wo man gehofft hat, durch diese Teacher in Space, dass viele Jugendliche motiviert werden, Naturwissenschaften zu studieren. Und so hat die Challenger gestartet und nach 73 Sekunden nach dem Start explodierte die rechte Feststoffrakete in einer Höhe von 16 Kilometer. Und so explodierte und flog alles auseinander und wir können es hier sehen, rechts, wie das Originalbilder dieser Truppe, die da war und die das erlebt hat. Aber liebe Geschwister, was viele nicht wissen, die Astronauten sind nicht gestorben bei der Explosion. Sie waren in der Kapsel geschützt und die Kapsel ist runtergefallen und bei dem Aufprall sind sie ums Leben gekommen. Aber einige Zeit später hat man gefunden, man hat noch etwas gefunden, man hat gefunden die Tonband, was die letzten Worte der Astronauten waren. Ich möchte es euch im Wortlaut vorlesen. Mann, also ein Mann und Frauen. Was ist passiert? Oh Gott, nein, nein, Frau, oh lieber Gott, schreie. Es ist so heiß, schluchzen, ich kann nicht. Sag mir nicht, Gott, tu es jetzt, Frau. Lass mich nicht so sterben, nicht jetzt, nicht hier. Mann, dein Arm, nein, Frau, ich verliere das Bewusstsein. Mann, noch sind wir nicht tot. Mann, wenn man sich je, wenn ich mir je ein Wunder gewünscht habe, schreie. Mann, sie ist oh, verflucht. Mann, kriege keine Luft. Mann und Frau, schreien. Jesus Christus, nein. Mann, sie ist bewusstlos. Mann, die Glückliche. Anderer Mann, Gott, das Wasser, wir sind tot, schreie. Frau, auf Wiedersehen, schluchzend, ich liebe euch. Mann, lockert, lockert, lockert euch. Es ist genau wie eine Notwasserung. Mann, richtig, richtig so, positiv denken. Mann, Vorbereitung zur Notwasserung. Mann, ausgeschlossen. Anderer Mann, gib mir deine Hand. Mann, ihr da drin, seid ihr wach? Ich, Mann, Vater unser. Mann, geheiligt sei dein Name. Mann, ihr dort drüben. Mann, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Wiese. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und ich werde bleiben im Hause. Stille. Liebe Geschwister, die letzten Worte der Astronauten waren Psalm 23. Versteht ihr, wie tief sich dieser Psalm in uns einprägen kann? Wenn alles schief geht, wenn du eine Bruchlandung erlebst in deinem Leben, auch wenn ich in diesem Leben nur getröstet werde, weil es mir immer schlecht geht, ich habe gute Aussichten. Das ist unser letzter Punkt. Ich habe gute Aussichten. Am Ende wird alles gut. Egal, was passiert. Auch wenn die Rakete explodiert, mit der ich hochgehen wollte, die Sterne sehen. Am Ende werden wir alle hochgehen. Die wollen. Egal, was passiert. Wir treffen uns oben wieder. Das ist die gute Botschaft. Die Frage ist nur, bist du jetzt bereit, ihn als deinen Hirten anzunehmen? Folgst du ihm wirklich? Ist er dein Hirte? Wir leben in schweren Zeiten. Wir sehen es, eine Katastrophe jagt die andere. Aber wir brauchen keine Angst haben, sagt die Bibel. Wenn wir in der Nähe unseres Hirten bleiben, lass uns keine Angst haben, sondern wie es hier steht im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Dort fließt er schon über, liebe Geschwister. Wellness pur, was für uns vorbereitet wird. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Ich brauche manchmal viel Güte und Gnade in diesem Leben, wenn wir uns für schuldig machen. Sie werden mir folgen, mein ganzes Leben lang. Aber ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Was für eine Botschaft. Gott segne uns und wir danken Gott, dass wir diesen Hirten haben. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.